DW Menschen und Märkte.
Am Mikrofon Klaus Ulrich. Heute bei uns zu Gast der Ökonom, Unternehmer und Herr der Hidden Champions. Gerade hat er seine Autobiografie vorgelegt. Herzlich willkommen, Hermann Simon.
Hallo, guten Tag.
Professor Simon, nach Ihnen ist kürzlich eine Business School in China benannt worden. Sicherlich kein alltäglicher Vorgang. Wie kam es dazu?
Ich bin sehr häufig in China mit Vorträgen unterwegs und die Chinesen sind fasziniert von Deutschland, insbesondere dem deutschen Mittelstand. Ich nenne diese mittelständischen Weltmarktführer Hidden Champions, weil sie einerseits Champions, Weltmarktführer sind, andererseits wenig bekannt. Und diese Schule, die auf Initiative eines Unternehmers zurückgeht, hat sich vorgenommen, das Hidden Champions Konzept in China zu verbreiten.
Hat es dabei bei der Namensnennung der Schule vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass Sie zu den Top 50 der wichtigsten Management-Denker gehören? Im entsprechenden Ranking sind Sie auf Platz 25 gelistet, als einziger Deutscher übrigens. Hat das auch eine Rolle gespielt vielleicht?
Ja, das spielt natürlich eine Rolle, denn die Chinesen beobachten schon, was in der Welt vorgeht und wollen dann natürlich die interessantesten Ideen von Management-Denkern aufgreifen und in die chinesische Wirtschaft integrieren.
Sie haben bereits ja Anfang der 90er Jahre dieses Hidden Champions Konzept geprägt. Anfangs haben Sie vielleicht selbst nicht geahnt, wie viel Potenzial sich dahinter verbirgt. Wie haben Sie diese Hidden Champions entdeckt?
Der Ursprung war eine Diskussion mit einem Harvard-Professor 1986, der fragte, warum sind die Deutschen im Export so erfolgreich? Genau in dem Jahr waren wir zum ersten Mal Exportweltmeister geworden. Ich habe dann darüber nachgedacht und kam zu der Erkenntnis, dass es nicht die Großen sind, sondern die vielen marktführenden Mittelständler. 1989 habe ich die erste Diplomarbeit vergeben. Da hat der Student 39 dieser mittelständischen Weltmarktführer entdeckt. Später eine Doktorarbeit und den Begriff habe ich 1990 zum ersten Mal geprägt. Das war ein Glücksgriff, dieser Widerspruch zwischen Champion, bekannt und Hidden, verborgen. Und heute haben wir in unserer Liste 1300 deutsche mittelständische Weltmarktführer, mehr als jedes andere Land in der Welt.
Nennen Sie doch mal ein Beispiel. Was hat Sie, welcher Weltmarktführer, welcher verborgene Weltmarktführer hat Sie vielleicht sogar bis heute am meisten beeindruckt?
Also ich nehme mal ein Beispiel aus Köln, die Firma Igus, die sogar ein doppelter Weltmarktführer ist, nämlich bei Kugellagern aus Kunststoff und bei sogenannten Energieketten. Und ich habe kürzlich in Köln einen Vortrag gehalten, den Namen genannt, obwohl das ein Wirtschaftspublikum war, kannte keiner diese Firma. Und diese Firma hat immerhin 3000 Mitarbeiter, ist in 40 Ländern unterwegs, aber selbst in ihrem engeren Umfeld unbekannt.
Und aber Weltmarktführer.
Und Weltmarktführer, also war ein Doppelter.
Auf ihrem Gebiet.
Ja.
Und das ist immer wieder eine faszinierende Materie. Und Sie haben ja mehrere Bücher über diese Hidden Champions geschrieben, die in wie viele Sprachen übersetzt wurden? Helfen Sie mir bitte.
Die sind in 26 Sprachen übersetzt worden, weil dieses Thema auf der ganzen Welt auf Interesse trifft. Und es ist ja auch der Kern der deutschen Wirtschaftsstärke. Nicht die Großen, die sind auch gut, aber davon haben wir relativ wenige, sondern die Speerspitze der deutschen Wirtschaft ist der Mittelstand, insbesondere dieser international sehr starke Mittelstand.
Und gibt es was Vergleichbares in anderen Ländern oder ist das nur in Deutschland so ausgeprägt?
In Österreich und der Schweiz ist das pro Kopf etwa ähnlich.
Deutschsprachiger Raum?
Also im deutschsprachigen Raum, der ja strukturell ähnlich aussieht. In den anderen großen Ländern gibt es dieses Phänomen überhaupt nicht. Und diejenigen, die am ehesten auf dem Weg sind, so etwas zu schaffen, sind die Chinesen.
Und deswegen das Interesse der Chinesen an Ihnen und an Ihrer Arbeit. Jetzt liegt Ihre Autobiografie vor mit dem Titel »Zwei Welten, ein Leben vom Eifelkind zum Global Player«. Auf einen Ghostwriter haben Sie übrigens verzichtet und alles höchstpersönlich selbst verfasst. Was hat Sie daran gereizt, Ihre Autobiografie zu schreiben?
Ja, wenn man älter wird, dann hat man den Drang, die Lebenserfahrungen aufzuschreiben, auch jungen Leuten Ratschläge zu geben. Und mir ist dann selbst beim Schreiben bewusst geworden, dass ich doch eine ganze Menge sehr unterschiedliche Dinge gemacht habe. Auf einem kleinen Bauernhof im kleinen Eifeldorf aufgewachsen, später einige Jahre in Amerika an führenden Universitäten. Dann kam die asiatische Phase. Ich war 16 Jahre Universitätsprofessor, bin dann Unternehmer geworden, habe die Universität verlassen. Und ich denke, dass das insgesamt ein interessantes Spektrum, insbesondere für junge Leute ist. Wobei ich sagen muss, man kann ein solches Leben nicht planen. Man muss das gut machen, was man im Moment tut, und dann werden sich Chancen ergeben. Da muss man allerdings auch die Courage haben, diese Chancen zu ergreifen. So habe ich mit 48 Jahren meine Lebenszeitprofessur beispielsweise aufgegeben und bin in die unternehmerische Selbstständigkeit gegangen.
Ich wollte noch mal gerne auf Ihre Jugend zu sprechen kommen. Sie kommen ja quasi, wie man so schön sagt, aus kleinen Verhältnissen. Sie waren ein Eifler Bauernjunge. Und ich stelle mir das nicht so einfach vor, dann überhaupt erstmal eine Oberschul- oder sogar Hochschulkarriere dann zu machen. Hat sich das ergeben oder wollten Sie das schon immer?
Also ich komme von einem sehr kleinen Bauernhof. Wir hatten 8 Hektar. Ich habe eine einklassige Volksschule besucht. Und es war mehr ein Zufall, dass ich überhaupt aufs Gymnasium ging. Der wurde ausgelöst durch einen Nachbarsjungen, der ein Jahr jünger war und eben zur höheren Schule, wie wir das nannten, ging. Als ich dann mein Studium abgeschlossen habe, dachte ich nicht an eine wissenschaftliche Karriere. Aber da auch das ergab sich wieder schrittweise. Doktorarbeit, dann kam das Angebot zu habilitieren, dann die Professur. Und ich wollte aber immer Einfluss auf die Praxis haben, nicht nur rein theoretisch arbeiten. Und daraus ist dann letztlich die Unternehmensberatung entstanden, die ich zusammen mit 2 meiner ersten Doktoranden gegründet habe und die heute Weltmarktführer für Preisberatung ist.
Da sind wir beim ersten Schwerpunkt Ihrer Karriere, noch weit vor den Hidden Champions. War das Thema und ist es bis heute das Thema Preismanagement? Auch diesen Begriff Preismanagement haben Sie sogar geprägt. Vorher war im wissenschaftlichen Diskurs ja immer nur die Rede von Preistheorie, ein Genre, das nur sehr wenig Beachtung fand. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja, ich habe Preistheorie vom damals besten Professor, Professor Greller an der Universität Bonn, gelernt. Und ich hatte aber eben den Ehrgeiz, das nicht im theoretischen Raum stehen zu lassen, sondern diese Konzepte auf praktische Probleme anzuwenden. Und damit habe ich in meiner Doktorarbeit schon begonnen und das nachher weitergeführt. Und so kamen wir in Kontakt mit Unternehmen. Damals spielte auf diesem Gebiet die Pharmaindustrie eine sehr große Rolle, weil da sogenannte Generika, das heißt patentfreie Produkte, einen neuen Preiswettbewerb initiierten. Und daraus ist unsere Beratung letztlich entstanden. Also es war der Transfer von reinem Forschungswissen auf praktische Anwendung, der mich gereizt hat und den wir einigermaßen gut hinbekommen haben.
Wie sehen denn solche Beratungsaufträge aus? Ich denke, wenn ich mir vorstelle, so als Otto-Normalverbraucher, welche Rolle kann der Preis spielen? Das Produkt kostet so viel, wie es kostet. Und wenn der Hersteller mehr davon verkaufen will, dann senkt er den Preis, macht eine Sonderangebotsaktion, gibt Rabatte, Sale, wie es heute überall so marktschreierisch heißt. Was haben Sie da zu beraten?
Ja, ich bin tausende von Malen gefragt worden, was das Wichtigste beim Preis ist. Und meine Antwort ist immer, der Wert für den Kunden oder der Kundennutzen. Denn die Bereitschaft, einen bestimmten Preis zu zahlen, hängt natürlich davon ab, für wie wertvoll der Kunde das Produkt hält. Und ich darf es mal an einigen Beispielen illustrieren. Wenn Porsche ein neues Automodell einführt, dann müssen die über einen Preis entscheiden. Und da fragen sie seit 25 Jahren uns, wie dieser Preis sein soll. Und er ist nicht durch die Kosten, sondern durch den Kundennutzen und die daraus resultierende Preisbereitschaft bestimmt.
Moment, warum weiß Porsche nicht selbst, wie viel sie für ihr Produkt verlangen sollten?
Das ist eine sehr komplizierte Frage, weil man den Kunden sehr tief verstehen muss. Und die wollen ja auch nicht an jeden Kunden verkaufen, sondern an die Kunden, die bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen. Und das analysieren wir sehr genau, auch welche Merkmale des Produktes, sagen wir mal Stärke des Motors, Verbrauch, Design, zu diesem wahrgenommenen Wert und der Preisbereitschaft beitragen. Und im Prinzip passiert das Gleiche bei neuen Pharmazeutika. Wie viel sind sie wirklich wert für den Kunden im Sinne der Wiederherstellung der Gesundheit, der Erhöhung der Lebensqualität? Das Gleiche machen wir im Silicon Valley, wo wir sogar zwei Büros haben. Es geht immer darum, den Wert, den Kundennutzen tief zu verstehen und daraus den Preis abzuleiten.
Das heißt, abzuchecken, wie weit öffnen die Leute ihr Portemonnaie, die potenziellen Kunden.
Ja, oder auch ganz neue Preissysteme einzuführen. Wir haben beispielsweise die Bahncard erfunden.
Sie haben die erfunden?
Ja. Was war der Gedanke daran? Dass die Leute die Bahn mit dem Auto vergleichen. Und beim Auto rechnen sie nur den Sprit. Aber es gibt auch Fixkosten beim Auto, während man bei der Bahnfahrkarte alles in einem Preis bezahlen muss. Also haben wir den Preis aufgespalten in einen fixen Teil. Das ist die Bahncard und einen variablen Teil. Das ist bei der Bahncard 50, dann nur noch die Hälfte des Preises. Und damit sind wir der Struktur des Autos näher gekommen und für Bahncard-Inhaber natürlich viel wettbewerbsfähiger gegenüber dem Auto, weil sie eben nur 50% des Normalpreises bezahlen müssen.
Sie haben es eben schon kurz angesprochen, Ihre akademische Lehrtätigkeit haben Sie zugunsten eben dieser Beraterfirma damals beendet. Wie schwer fiel Ihnen dieser Schritt raus aus dem sicheren Hafen öffentlicher Dienst hinein ins kalte Wasser des privaten Unternehmertums?
Erstaunlich leicht. Ich habe es auch nie bedauert, obwohl meine Kollegen in der Hochschule das überhaupt nicht verstanden haben, weil das macht keiner, eine Professur aufzugeben. Aber wahrscheinlich, wenn es sowas wie eine Berufung gibt, war meine Berufung doch, Unternehmer zu werden, praktisch zu arbeiten. Ich war als Hochschullehrer, zumindest so wie mir das heute frühere Studenten sagen, kein Schlechter. Ich habe interessante Vorlesungen gehalten, ich kann auch ganz gut vortragen, aber die unternehmerische Tätigkeit hat mir letztlich doch mehr Erfüllung gegeben als die Arbeit im Elfenbeinturm Universität.
Und es waren ja auch sogar ehemalige Studenten oder zumindest ein ehemaliger Student, mit dem Sie zusammen halt diese Firma gegründet haben.
Wir haben die Firma gegründet, die heißt Simon Kucher und Partners. Dr. Kucher war mein erster Doktorand, dann kam der zweite Dr. Sebastian dazu und dann kamen noch zwei andere dazu, die ihr ganzes Leben bei Simon Kucher gearbeitet haben. Einer davon, Dr. Tacke, ist heute der Vorstandsvorsitzende. Dieses ganze Team und noch einige andere Mitarbeiter sind seit Gründung an Bord geblieben und darauf bin ich besonders stolz.
Da könnte man jetzt ja bösartig vielleicht sagen, Sie haben auf Staatskosten Research betrieben dafür Ihre Unternehmensgründung.
Am Anfang ist das so, aber was ist denn der Sinn von Forschung? Der Sinn von Forschung ist ja nicht im theoretischen Raum hängen zu bleiben, sondern die Praxis zu verbessern, sei es in der Technik, sei es in der Unternehmensführung. Und genau das haben wir gemacht und das war mein Ziel. Und ich glaube, dass wir auch gerade vielen deutschen Unternehmen geholfen haben, ihre Gewinne etwas zu verbessern, was in Deutschland im internationalen Vergleich ein großes Problem ist. Wir lagen in vielen Jahren im internationalen Vergleich von 23 OECD-Staaten an zweitletzter Stelle bei den Gewinnraten. Und da haben wir einen kleinen Beitrag geleistet, dass das etwas besser wurde.
Ich habe noch ein ganz anderes Thema im Zusammenhang mit Ihrer Autobiografie. Sie sprechen ja nicht nur Ihre persönliche Lebensgeschichte an in dem Buch, sondern kommen auch von diesem auf jenes Thema zu sprechen. Aber worauf Sie nicht zu sprechen kommen, ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema unserer Tage. Ich meine die Flüchtlingsproblematik. Warum findet das keine Erwähnung? Ist das Zufall oder möchten Sie sich dazu nicht äußern?
Das ist ein extrem wichtiges Thema. In dieser starken Ausprägung ist allerdings ein ganz neues Thema. Seit 2-3 Jahren steht das im Vordergrund. Und ich habe persönlich, was meine Autobiografie angeht, ein paar Erlebnisse. Ich habe zum Beispiel in meiner Heimatstadt den Vorschlag gemacht, eine Hochschule zur Integration von Flüchtlingen zu gründen. Das war in einem kleinen Städtchen in der Eifel, aber ist das nicht möglich. Aber wir haben dort Seminare für Flüchtlinge veranstaltet und da war ich auch positiv beeindruckt. Allerdings ist das jetzt kein Thema, was in meine Autobiografie Eingang gefunden hat. Und ich äußere mich ja auch dort nicht zu aktuellen politischen Fragen. Ich bin aber der Meinung, dass das Demografieproblem und damit verbunden das Flüchtlingsproblem mit Abstand das Wichtigste ist. Wir werden den Zustrom von Flüchtlingen nicht verhindern können. Wir brauchen ihn auch. Wir müssen ihn besser steuern und wir müssen vor allem Wert darauf legen, dass wir die Leute integrieren und ausbilden. Sonst wird unser Wohlstands- und Produktivitätsniveau leiden.
Sagt Hermann Simon. Danke für den Besuch. Schön, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Wer mehr über den Herrn der Hidden Champions erfahren möchte, dem sei seine Biografie empfohlen. Zwei Welten, ein Leben vom Eifelkind zum Global Player. Und das war es mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.